Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt im dritten Buch Mose, im dritten Kapitel, ersten Buch Mose. Und der Kapitel ist sehr bekannt unter dem Thema Sündenfall. Jedoch bei einem Sündenfall vergisst man sehr schnell über die Verführung oder die Art der Verführung. Und darüber möchten wir mit euch gemeinsam heute anschauen. Einen kurzen Moment. Muss einmal trennen. Das ist komisch. Ah, so. Und wir werden das in vier Punkten aufgliedern. Ich kann immer noch nicht satt euch sehen. Ich bin so froh, dass ihr da seid. So schön. In vier Punkten und der erste Punkt, den wir anschauen möchten, wäre dann die Verführung selbst. Wir beginnen ganz von Anfang und schauen wir mal, was passierte eigentlich im Garten Eden. Wir befinden uns in diesem Kapitel, überlegt euch mal, zwei Kapitel und die nächsten ein paar Verse befinden wir uns in eine wunderbare Welt, die Gott geschaffen hat. Wie wir auch am letzten Sonntag angeschaut haben, die Schöpfung und wie Gott es gemacht hat, was er dabei sich gedacht hat und warum gewisse Sachen so entstanden sind, wie sie sind und das ganze Ablauf und wie die Welt damals aussah, das oft wird es heute als Argument zum Beispiel genommen, wenn man evangelisiert. Oft versucht man Menschen auch zu überzeugen, na, schau doch mal die wunderschöne Natur, die Gott geschaffen hat. Selbst das spricht ja von seiner Herrlichkeit, dass er da ist. Und jemand, der in Dschungeln lebt, er würde dir sagen, meinst du wirklich eine schöne Natur? Es gibt Pflanzen, die du nicht mal so wirklich vom ersten Blick das erkennen kannst, wenn du dich dann daran einmal schneidest. Und in den ersten Stunden keine Hilfe dir geleistet wird, stirbst du. Eine giftige Pflanze, die Menschen töten kann, ist das eine schöne Natur? Tatsächlich nicht. Sehr interessant, gibt es eine Stelle, habe ich schon mal erwähnt, ne? Ich glaube, ich meine in Sirach, wo es heißt, auch keine giftige Pflanzen hat Gott geschaffen. Wir werden heute schauen, wo das alles herkommt, aber ich denke, ihr ahnt schon, wo das alles herkommt. Aber tatsächlich ist uns eigentlich bewusst, dass wir von einer wunderschönen Welt, was Gott gemacht hat, und von den Menschen in ihrem Zustand, wissen wir einfach fast gar nichts. In diesen ersten beiden Kapiteln ist die wunderbare Welt, das war's aber auch. Danach, die ganze Bibel von ihren über 6000 Jahren spricht von einer gefallenen Schöpfung. Und Zustände der Menschen, genau so. Und alles, was danach ist, entspricht eben dem gefallenen Zustand. Und das ist, wonach ich mich immer sehne, wie wünsche ich mir ein bisschen mehr Leben, davon zu betrachten, wie Adam und Eva da gelebt haben. Wir wissen überhaupt nichts von ihrem Leben. Wir wissen nicht, wie lange lebten schon Adam und Eva zusammen bis zu ihrem Sündenfall. Wir haben keine Ahnung, wie sie ihren Alltag verbrachten. Was machten sie den ganzen Tag? Erdbeer pflücken oder was? Was für eine Gemeinschaft hatten sie? Wie haben sie miteinander gesprochen? Was für eine Beziehung war das? Wir wissen nichts davon. Wir können uns nicht mal vorstellen, in einer Gemeinschaft zu sein, wo man von der Sünde nichts ahnte. So wenig. Und das ist deshalb, uns ist das manche Sachen einfach mal schwer zu begreifen. Uns ist das schwer zu verstehen, warum Eva mit der Schlange überhaupt gesprochen hat. Warum hat sie sich darauf eingelassen? Adam und Eva, sie waren nicht in einem sündhaften Zustand. Können wir eigentlich nachvollziehen, wie das ist, in einem nicht sündhaften Zustand versucht zu werden? Viele von uns, ich unter anderem wahrscheinlich der Erste, bin der Schlauste. Wie konnte es nur Eva tun? Das war doch so klar. Allein schon mal mit der Schlange zu sprechen. Hey, was für ein Alltag. Wie oft spricht ihr mit euren Hunden oder so und mit Papageien? Ja, wobei die Papageien schon mal sprechen können, aber die Schlange. Und dann, du wusstest doch klar, das hast du auch selbst der Schlange gesagt. Gott hat gesagt, nein, von diesem Baum, nein. Und dann doch, also ich hätte das nicht getan. Ja, wer ist dabei? Wer hätte das auch nicht getan? Wir alle, seid doch mal ehrlich. Jedes Mal, wenn wir über Eva lesen, am Apfel, Entschuldigung, am Apfel, das wäre, an irgendeinem Frucht, ich meine, überlegt euch doch mal. Ein Baum, eine Frucht. Ich meine, das ganze Paradies steht zur Verfügung. Mensch, wenn ich jetzt die ganze Speise der Welt habe, mir aber nur Schaschlik verboten wird, dann ist es mir auch egal. Ja, oder okay, wenn es Plov, dann muss ich mal überlegen, ja? Ja. Versteht ihr? Wir können diesen Sachen nicht nachvollziehen. Wir sind nicht in diesem Zustand. Wir verstehen überhaupt nicht, wie das ist, in diesem Zustand versucht zu werden. Deshalb darüber möchte ich überhaupt jetzt nicht sprechen oder irgendwie jetzt diesen Moment zu verurteilen, sondern wir möchten versuchen, wie hat eigentlich der Teufel geschafft, jedoch Mann und Frau dazu bringen, um das zu tun. Und wir lesen zu Beginn, schon Kapitel beginnt mit einer Anmerkung und sagt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Warum war für Gott wichtig, das hier reinzuschreiben? Warum das? Dieser einen Satz. Warum wollte Gott, dass wir wissen, dass die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes? Weil die Verführung ist schlau. Die Verführung ist schlau. Habt ihr schon mal gesehen, dass der Teufel ist einmal hier so erschienen als Teufel und er sagt, hey, komm, wir sündigen. Lass uns gegen Gott irgendwas tun, handeln, sagen. Ich persönlich habe sowas noch nicht erlebt, dass er einfach direkt zu mir kommt und sagt, komm, wir sündigen. Wir machen jetzt einfach anders, weil Gott es hasst und wir machen ihm zum Wider. Habt ihr sowas erlebt? Okay, auch nicht. Und das erklärt sich, weil Teufel einfach mal schlau ist. Davon spricht auch Paulus im 2. Korinther, Vers 11, Kapitel 11, Vers 14, und er sagt, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Warum? Ja, weil Satan nicht dumm ist. Er will nicht, dass er gleich schon entlarvt wird, sondern seine Taktik oder sein Handeln verschleiert er. Und seine Schritte sind sehr weise. Sie sind sehr klug. Ausgeklügelt bis zum geht nicht mehr. Wir werden gleich sehen, was er macht. Und das ist sehr wichtig, zu wirklich im Kopf zu behalten, denn sehr oft dachte ich, hey, das passiert mir nicht noch einmal. Ich werde bewusst darauf leben, ich werde das, was da mir widerfahren ist, als Teufel mich zum Fall brachte, das passiert mir nicht noch einmal. Und irgendwann sitze ich doch in derselbe Pfütze und stelle ich die Frage, wie kann das sein? auf ein leichter Schulter genommen. Teufel ist sehr schlau. Der zweite Punkt, die Verführung hat immer die Lüge. Wir lesen hier, was die Schlange eigentlich zu Eva sagt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Hier haben wir seit meiner Kindheit und seit Zeitaltern haben wir gehört, wie Teufel Gottes Wort ins Frage stellt. Ich fand es interessant, wie Septuaginta das übersetzt. Septuaginta schreibt, die Schlange sprach zu Eva, warum sagt denn Gott, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Er stellt nicht ins Frage, sondern er lügt direkt. Er sagt, warum sagt er denn das? Was würde man darauf antworten? Eva hatte damals die Bibel nicht. Wir würden wahrscheinlich sagen, ja, Zeit, wo steht das? Eva hätte sagen können, das stimmt nicht, das, was du sagst. Und sie sagt im Grunde genommen das auch. Doch, in allen Bäumen dürfen wir essen. Nur diesen sollen wir nicht antasten und nicht essen. Sehr wichtig zu begreifen, dass der Teufel, er kommt immer mit der Lüge. Und genau dasselbe sagt auch Jesus im Grunde genommen nichts anderes. Im Johannes Kapitel 8, Vers 44 heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus einem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Ein Menschenmörder und ein Lügner von Anfang an. Wenn er mit irgendwelchen Sachen kommt, dann ist das auf jeden Fall eine Lüge. Doch nicht einfach so. Diese Lüge bringt er schlau dar. Er kommt mit einer Konfrontation in ein Gespräch und fängt erstmal in ein Gespräch jemanden zu verwickeln, damit man überhaupt ins Denken kommt. Und weiter in diesem Gespräch, was dort passiert, ist sehr interessant. Übrigens, hier sehr oft, dieser Abschnitt wird genommen, auch für die Ehe, um mal in der Ehe etwas darzustellen, wie falsch die Frau macht, dass sie überhaupt ohne Erlaubnis des Adams mit der Schlange da gesprochen hat. Wo steht das? Dass sie ohne Erlaubnis da gesprochen hat? Können wir das irgendwie nachweisen, dass Adam ihr gesagt hat, bloß nicht mit den Schlangen da reden? Oder lesen wir irgendwo, ob sie ihn gefragt hat oder nicht gefragt hat? Also bei dieser Stelle oder dieser Kapitel verleitet zu sehr vielen Spekulationen. Und darum geht es mir auch nicht an dieser Stelle, dass wir wirklich das auch eingehen möchten. Wie auch Beispiel, was hier Eva auch gesagt hat, ess nicht davon und rührt sie auch nicht an, im Vers 3. Gott hat gesagt, du sollst davon nicht essen. Vom Rühren hat er nichts gesagt. Also sie fügt dem Wort etwas hinzu. Stimmt das? Wissen wir, was Adam ihr gesagt hat? Also wir haben nur Bruchteile von diesen Begebenheiten und meinen dort schon irgendwelche Lehre aufbauen, was nicht wirklich man irgendwie bestätigen kann. Deshalb, ich möchte da keine Spekulation betreiben, sondern heute wirklich, wir fokussieren uns auf diese Vorgehensweise, was ist da passiert und warum. Der dritte Punkt, der erste Punkt war schlau, der zweite Punkt war ja die Lüge und der dritte Punkt, was sehr wichtig ist, die Verführung beinhaltet Wahrheit. Und das ist das, was die Verführung so schlimm macht. Weil manche Sachen sind einfach so offensichtlich, das ist einfach sehr Hammer. Wir lesen einmal im Verse 5, 4 und 5, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut
und böse ist. Hat ein Teufel gelogen? Lass uns ein Parallelvers dazu lesen, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Die Schlange hat absolute Wahrheit gesagt. Ihr werdet sein wie Gott. Werdet erkennen, gut und böse. Und Gott bestätigt das. Die Frage ist, unter dieser Wahrheit, darf ich dennoch das tun? Und das ist wirklich wichtig zu unterscheiden, erkennen, was man da spricht. Letzten Mittwoch haben wir eine bekannte Lehrer, mittlerweile wirklich bekannte Lehrer, die wirklich sehr viel in Deutschland unterwegs ist, unsere Identität in Christus, hat Tobias mal erwähnt. Als ich in Liebstadt war, da war ich auch mal zu Besuch und da sind wir gekommen, auf den Plätzen waren solche Flyer verteilt und ich habe es in die Hand genommen und da war auch unsere Identität in Christus. Das ist zurzeit sehr so eine Bewegung, nicht nur in Deutschland. Und da war eine Auflistung, die Lügen Satans und die Wahrheit Gottes. Und dann hieß es zum Beispiel, du bist verloren, die Lügen Satans, du bist verloren. Die Wahrheit Gottes, du bist gerettet. Andere spalt wieder, du bist ein Sünder, die Lügen Satans. Die Wahrheit Gottes, du bist ein Kind Gottes. Und da versucht man das einmal zu trennen. Und man bringt nur eine einseitige Lehre hervor. Das Ziel von dieser Lehre, jetzt ohne viel darüber zu erklären, das Ziel von dieser Lehre sind die Gefühle. Dass du dich gut fühlst. Du brauchst keine Depression, fühl dich gut, alles gut. Dir ein gutes Gewissen zu verschaffen. Darauf fixiert sich diese Lehre. Weil sie bringt nur einseitig das Gute hervor. Und versucht, Menschen zur Entspannung zu bringen, damit sie sich bloß nicht darauf konzentrieren, anstrengen, heilig zu leben. Du bist ja schon Heiliger. Ach ja? Wodurch? Wozu? Die Fragen werden niemals beantwortet. Du bist ein Geretteter. Ja? Wozu? Warum? Wenn wir Epheser öffnen, schon im ersten Kapitel, du bist gerettet zum Preis seiner Herrlichkeit. In Hesekiel, all das Gott tut und das Volk Israel wird erretten, damit sie erkennen, und zwar alle auf der Erde erkennen, dass er Gott ist, dass er der Herr ist. Solcher Stellen wie beispielsweise in Philipper 2,12, darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ihr werdet in dieser leeren Identität in Christus solche Stellen niemals finden. Weil diese Stellen verleiten dich zu einem bewussten Wachen, zu deiner bewussten Wachsamkeit und zu deiner Analyse, persönlichen Analyse, habe ich jetzt gesündigt oder nicht? Muss ich jetzt vor Gott Buße tun oder nicht? Da wird es oft gesagt, du bist ein Christ, der ab und zu sündigt, aber nicht von dem, was die Bibel sagt, ständig, 2. Petrus beispielsweise, Kapitel 1, Vers 10, heißt es, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Warum? Er sagt, weil es zu Fall kommen kann. Und das ist gefährlich. Ja? Auch anderen Stellen, wie im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Oder auch in Offenbarung, denn der Herr Jesus sagt selber, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist der, wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Also diesen Stellen oder diese Seite werdet ihr bei dieser Lehre niemals finden. Weil diese Lehre ist nur darauf fixiert, dir ein gutes Gewissen und gutes Gefühl zu vermitteln. aber sie ist niemals darauf bedacht, dass du darauf achtest, dass du deinen Wandel heilig führst, was Gott von dir verlangt. Dass du darauf achtest, hey, gibt es überhaupt Früchte in meinem Leben? Nicht, dass du darauf achtest, dass deine Zunge zu zähmen, dass du vernünftige Sachen sprichst und nicht wie oft wir unbedacht wie ich unbedacht manchmal die Sachen von sich her geben, was die Bibel sagt, das kann nicht sein, das aus derselben Quelle. Und das ist das, was auch der Teufel gemacht hat. Er bringt zwar die Wahrheit, ihr versteht nicht falsch, diese Lehre basiert genau darauf, die Identität in Christus. Denn sie bringen ja die Stellen aus der Bibel, wie zum Beispiel, wie auch Tobias brachte, eine sehr gute Stelle unter vielen anderen, wo es heißt in Johannes 15, ich nenne nicht mehr euch die Knechte, sondern ich nenne euch meine Freunde, denn ihr seid meine Freunde. Und dann, du bist ein Freund Gottes. Alles gut. Entspann dich. Du musst nichts mehr dafür tun. Du bist ein Freund Gottes. Er hat selbst gesagt. Und sie zitieren nicht einen Vers davor, weil davor Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich sage. Also wer ist sein Freund? Derjenige, der es tut, was er sagt, also seine Gebote hält. Wenn die sagen von der Liebe, sie gehen auch davon weg und zeigen nicht diese Stellen, wo es heißt, daran werde ich erkennen, dass ihr mich liebt, wenn ihr meine Gebote hält. Nur von dem, dass wir sagen, Gott, ich liebe dich, ist ihm weder kalt noch warm. Er sagt, dass du mich liebst, werde ich erkennen, dass du meine Gebote hältst. Also Gebote halten. Interessant. Und das werdet ihr in dieser Lehre nicht finden. Warum? Weil das plötzlich diese Lehre alles auf den Kopf stellt. Weil diese Lehre wird nicht erreichen, das, was sie will. Der Teufel macht genau nichts anderes. Schön einseitig vorgehen und das, was er sagt, wir haben gerade gelesen in Vers 22, genau dasselbe, was Gott gesagt hat. Ja, sie sind wie Götter geworden, erkennen Gut und Böse. Nur mit welchem Preis ist das geworden? Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass die Verführung beinhaltet auch Wahrheit. Nicht alles, was Teufel uns vielleicht vorkaut, ist falsch oder alles falsch. Die Frage ist, was ist davon die Wahrheit und diese Wahrheit, in welchem Kontext wurde sie vermittelt? Und das ist immer sehr wichtig, darauf achten, was der Teufel versucht, da uns anzudrehen. Und der vierte Punkt, die Verführung endet beim Menschen. Wie denn? Das haben wir schon mal im Jakobusbrief sehr gut durchgenommen. Und wenn ihr wollt, können wir gerne Jakobus Kapitel 1 aufschlagen. Denn dort sagt auch Jakobus sehr deutlich und er sagt, wenn jemand versucht wird, sage niemals, dass du von Gott versucht wirst. Denn Gott versucht niemanden zum Bösen und wird selber nicht versucht. Sondern dort heißt es, denn jeder, der versucht wird, ab Vers 14, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das Erste, was dort geschieht, die Begierde wird gereizt und gelockt. Hat jemand mal eine Diät gemacht? Georgi? Dina? Echt? Okay, aber das war bestimmt vor unserer... Alles klar, okay. Georgi, als du Diät gemacht hast, hast du bestimmt von gewisser Nahrung sich enthalten. Kann das sein? Und wenn gerade dieser Moment kommt und man dir so einen Döner auf den Tisch stellt, wie wäre es für dich? Der würde nicht mal an den Tisch kommen im Flug wahrscheinlich, ne? Einmal zitt. Das kennen wir zu gut. Ich kenne aus dem Alltag, die Frau meines Bruders ist auch sehr oft auf dem Diät, warum auch immer. Ne, weil immer wieder, ja, die Leute da essen, da liegt irgend so ein Muffin auf dem Tisch noch übrig und, ja, ein Muffin, Mensch, nur ein. Komm, ja, es ist zwar schon 7 Uhr, ja, ein Muffin, ja komm, dann kann ich morgen mal Frühstück Mittag weglassen. Dann ist da ein gewisser Ausgleich ist da. Aber, ja komm, wie viel schon Kalorien ist da? Nee, dann doch nicht. Aber guck mal, wie schön er aussieht. Aber ist das wirklich schlimm, wenn ich den probiere? Die Begierde, die in uns ist, dieses Verlangen, das muss mal gereizt werden. Es muss mal gelockt werden. Es muss mal gewackelt werden, wie ein Nagel oder eine Schraube, die im Brett ist. Und wenn man da so ein bisschen wackelt, links und rechts und biegt so ein bisschen, ne, dann kriegt man auch mal raus. Und das ist nichts anderes. Schaut mal eigentlich, was da passiert, gerade mit Eva. Im Vers 5 sagt er die Wahrheit, was passieren wird, wenn sie diese Frucht isst. Und was passiert da mit Eva? Schaut mal genau hin. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Ich stelle mir die Frage, siehst du diesen Baum zum ersten Mal? Jetzt mal im Ernst, siehst du diesen Baum zum ersten Mal? Nein. Aber irgendwie jetzt erst kommen sie zu dem Erkenntnis, dass der Baum ist gut zum Ansehen. Im Ernst? Was war denn davor? Und dass er gut zum Essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Gleich geht's bis zum Mittag hin und wenn wir dann anfangen über die gewisse Liebhaber, ich weiß nicht, wie viele wir hier Vegetarier haben, aber ich weiß, einige sind so Fleischliebhaber. Nadine unter anderem, weiß ich, auch in ihrem Zustand ist sehr schwierig. Vielleicht wird es ein bisschen mies, aber stellt euch mal vor, ein frisch geschlachteter Lamm. Das Fleisch ist noch richtig weich. Man sieht sogar die ganzen Zellen mit Fleischsaft. Und das wird eingelegt in eine Marinade mit frischen Zwiebeln, mit bisschen Salz zerrieben. Dann kommt Saft und Fleisch tränkt das, wird es weicher, wird es würziger. Dann machen wir da noch ein bisschen Koriander rein. Ja, machen wir noch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer für den Duft. Ja, machen wir Basilikum, weil er macht noch ordentlich Aromate. Ein ordentliches Olivenöl, weil die Gewürze dann bekommen Intensität. Und dann wird er so ein bisschen liegen und dann nimmst du, und Fleisch hat schon Farbe angenommen, legen wir auf den Grill und dann wird er schon so richtig knusprig, außen so knusprig, so und innen weich, saftig und du beißt es rein und dann wollen wir essen gehen. Man muss ordentlich vor die Augen bringen und der Mensch vergisst schon, dass er eigentlich keinen Hunger hat. Man braucht das nur einmal sehen und plötzlich will er schon essen. Die Begierde ist berührt, gelockt und da Begierde empfängt die Sünde. Die Frage ist jetzt, was passiert mit die in diesem Zustand, wenn meine Begierde ist jetzt hin und her gereizt und gelockt und jetzt da entsteht ein Kampf. Tue ich das oder tue ich es nicht? Und sobald Begierde bekommt das, wonach sie jetzt dieses Verlangen hat, da entsteht die Sünde. Und sobald die Sünde vollendet ist, sie gebiert den Tod. Die Menschen verlieren jegliche Existenz Gottes in sich. Und das ist nichts anderes, was auch Johannes, 1. Johannesbrief in Kapitel 2, Vers 16 schreibt, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, Hochmut. Lasst uns an Jesus erinnern in der Wüste. Was war als Erste, was Teufel ihm gesagt hat? Genau. Lass doch die Steine ins Brot verwandeln. Interessant. Wann hat den Teufel angesprochen? Er war 40 Tage in der Wüste. Warum nicht gleich am ersten Tag? Warum kommt er dann, wo Jesus, wie heißt es dort? Was war mit Jesus?
Er hungerte.
Er hungerte. In russischer Übersetzung heißt das Wort Salkal. Weil, wie man lechzte nach der Speise, nach dem Drang. Also ihm ging alles raus und er schreit fast nach Nahrung. Und in diesem Moment kommt der Teufel, du bist doch Gottes Sohn, was ist los? Hier ein paar Steine, eben Brötchen, Laugenbrötchen, Käsebrötchen, alles was du willst. Ne? Kein Problem. Fleisch ist Lust. Ne? Was macht ein Teufel weiter? Sein Hochmut prüft er. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, er bringt ihn auf den Tempelzinne und sagt, spring doch runter. Beweis es doch. Was? Da glaubt mir jemand nicht? Guck mal her. Ich würde ihn gleich beweisen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du kannst nur die Gitarre nicht spielen. Ja? Unser Stolz ist sehr reizbar. Sehr. Wer ist bereit, wirklich sich gleich schon demütigen? Liebe Frauen, wenn die Männer mal sagen, tu es. Und ihr meint oft vielleicht, ich meine, es gibt so eine Situation, wo ihr denkt, was nicht unbedingt verkehrt ist. Ihr denkt, dass das, was der Mann eigentlich vorhat, ist falsch. Und ich sag's ihm, Schatz, ich denke, wenn du das machst, genau, immer mit Schatz anreden, ne? Oder wie Abraham, mein Herr. Es ist falsch, was du gleich tun wirst. Und der Mann sagt, ich habe zur Kenntnis genommen, wir machen aber so. Wie einfach ist das für euch zu sagen, okay, mein Herr. Ha? Sehr einfach, ne? Oder ihr habt irgendwas, das ich vorgenommen oder irgendwas in der Küche mal gemacht habe. Da kommt ein Mann, macht alles durcheinander. Und das ist doch so einfach, zu ihm zu kommen. Aber mein lieber Mann, das habe ich doch so gemacht. Was machst du in meiner Küche? Unser Stolz ist sehr reizbar. Nicht nur bei den Frauen, bei den Männern genauso. Bei mir genauso. Bei mir ist es sehr stark. Ich gelte hier als ein Ältester. Und das ist ein sehr großer Anspruch für mich, dem Dienst, diese Aufgabe gerecht zu werden und in der Lehre. Und wenn ich mal etwas lehre oder in der Gemeindeführung, wenn ich etwas tue, Entscheidungen treffe, dann kommt jemand und mich zurechtweist und er sagt, André, das war falsch, das hättest du besser machen können. Oh, was denkt ihr, was da in mir vorgeht? Wie viel Kraft es mir kostet zu sagen, ja, das ist falsch, da muss ich echt besser werden. Normalerweise da kommt, hey, du hast einfach keine Erkenntnis. Du bist einfach nicht weitsichtig. Du verstehst, da ist alles in Ordnung. Du musst es einfach akzeptieren. Ihr Lieben, jeder von uns ist da. Auch das hat bei Jesus nicht funktioniert. Da kommt der Teufel und was macht er? Augenlust. Er zeigt ihm die Reiche und er sagt, hey, das alles will ich dir geben. Er hat nichts anderes gemacht. Von Anfang an immer dasselbe. Er trifft unsere Schwachheiten, unsere Begierden, Lusten, Stolz. Das ist der Teufel. Und das passiert uns jeden Tag. Jeden Tag. Sei es, wo wir zu Unrecht behandelt werden, sei es, wo wir mit irgendwelcher Angst konfrontiert werden. Was war aber anders mit Jesus als mit Eva? Was sagte jedes Mal Jesus? Jesus wandte da einfach diese biblischen Prinzipien, indem er die ganze Bibel betrachtete. Nicht nur diese eine Stelle, wo Teufel immer wieder brachte. Teufel zitierte ja die Bibelstellen, indem er Jesus versuchte. Denn es steht doch geschrieben, sagte der Teufel nichts anderes. Und er brachte keine falschen Stellen. Wir werden diese Stellen tatsächlich finden. Jesus sagte, ja, da steht das zwar geschrieben, aber es steht noch was geschrieben. Hast du das schon mal gelesen? Du sollst deinen Gott nicht versuchen. Er sagt, das will ich dir geben. Hast du aber nicht gelesen, du sollst nur deinen Gott anbeten und nur vor ihm neigen. Genau das hat Eva leider vergessen. Sie hat nicht gesagt, ja, und mag sein, dass das so sein wird. Aber Gott hat gesagt, tu es nicht. Aber da war jemand unaufmerksam zu diesen Versuchungen und die Frau sah und hat das gegessen. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da könnte man auch noch viele Fragen aufwerfen, warum hat Adam gegessen? Hat er noch nicht alle Früchte probiert, sodass Eva ihm das gibt, hier, probier mal, und er nimmt eine Frucht, was ist das denn für ein, den habe ich noch nicht gegessen, probiere ich mal. Hat er nicht mal gefragt, wo kommt das her? Wir wissen alles nicht. Wir wissen nur, sie beide haben es gegessen. Wir wissen nicht, stand Adam die ganze Zeit daneben und wurde genau so versucht mit seinen Begierden wie Eva? War Adam irgendwo auf anderer Seite des Paradieses und sie dann zu ihm kam? Wir wissen all das überhaupt nicht. Was wir wissen, Eva war zuerst, die das gebissen hat und dann dem Mann gab. Daher, was wir später sehen werden, auch Fluch über die Menschen, wo Gott sagt, viele versuchen das auszulegen. Für mich war immer sehr schwer, das zu begreifen, was er sagt. Dein Verlangen wird nach dem Mann, er wird aber über dir herrschen. Und viele, wirklich viele sagen, ja, dieses Verlangen nach dem Mann heißt, du wirst über ihn herrschen wollen, du wirst ein Kommandeur sein wollen, aber so wird es nicht sein, sondern er wird über dir herrschen. Und so konnte ich das immer nicht nachvollziehen. Wie kommt man auf diesen Gedanken gut? Aber Timotheus sagt über eine Reihenfolge. Er sagt, die Frau darf nicht lehren. Warum? Georgi, was war mit der Frau? Durchs Kindergebären wird sie aber gerettet werden. Er sagt ganz einfach, sie soll dem Mann unterordnen, weil sie gesündigt hat. Weil sie ist eingefallen und den Mann dann zur Sünde verleitet hat. Und da gibt es jetzt diese Reihenfolge. Ja, du wirst Verlangen nach dem Mann haben. Ich will jetzt keiner hier persönlich irgendwie verletzen, ihr Lieben, diejenigen, die, sag's mal so, keinen Ehepartner haben. Aber diejenigen, die mal verheiratet waren und sind, habt ihr ein Verlangen nach dem Mann? Roman, sie braucht dich nicht. Geh weg. Ja, die Frauen haben Verlangen nach dem Mann. Sie wollen ihren Mann. Deswegen haben sie auch geheiratet. Weil sie dieses Verlangen haben. Und wenn er nicht da ist oder wenn er wieder zu Hause ist, dann fühlen sie sich plötzlich sicher, dann fühlen sie sich in Schutz. Ist euch nicht aufgefallen, dass immer, wenn ein Mann, ein junger Mann, ein Mädchen oder eine Frau so umarmt, sie knuddelt sich doch rein. Ja? Das gefällt ihr. Sie fühlt sich gleich im Schutz. Ich bin bei meinem Mann geborgen. Das ist so. Und er sagt, und der Mann wird über die herrschen. Der Mann wird die Haupt der Familie sein. Da stellt Gott einfach die Ordnung auf. Da schon, direkt. So wird es in der Familie sein. Aber dazu später. Und sehr interessant, was da jetzt weiter passiert. Der nächste Punkt habe ich gesagt, Raum zur Buße. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblättern und machten sich Schürze und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckte sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und spricht, wo bist du? Also Gott, der Allmächtige, hat keine Ahnung, wo der Mensch ist. Aus dem Sicht verloren. Schon sowas erlebt? Gott hat irgendwas aus dem Sicht verloren. Adam, wo bist du? Was macht er da? Warum ruft er ihn? Gott, warum rufst du? Das war für mich immer solche Fragen, die für mich immer interessant waren. Warum ruft denn Gott? Hesekiel Kapitel 18, Vers 23 heißt es, oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Es ist interessant, dass Gott in dieser Begebenheit, von der er wusste, bevor Adam überhaupt noch gab, bevor die Erde existierte, er wusste, dass die beiden werden das tun. Er aber kommt und ruft, Adam, wo bist du? Er ist nicht gleich mit einer Route um die Ecke. Adam? Adam, wo bist du? Gott fragt. Da antwortete der Mensch, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Gott fragt. Und das ist nicht einfach so. Es ist sehr wichtig, Möglichkeit zu haben, mal in sich zu gehen und sich zu fragen, warum hast du das getan? Mein Freund Max, der hier mal war, mit seiner Tochter Elisabeth hat mal ein Gespräch geführt. Sie war ihm eine Reihe, mehrere Fälle einfach ungehorsam hintereinander und irgendwann nimmt er sie und spricht einfach, Elisabeth, warum gehorchst du nicht? Und nach einer Zeit, wo sie nachgedacht hat, bricht sie in Tränen aus und er sagt, Papa, ich will dir gehorsam, aber ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Und Max hat auch geweint mit ihr und er sagt, ich weiß, warum das bei dir nicht klappt. Ich kann dir darüber erklären und versuch's dir das verstehen zu geben. Und dann erklärte er über ihr Zustand, verfallener Zustand, dass sie Jesus braucht. Gott stellt die Frage. Gott, warum fragst du, als ob du nicht weißt, was da passiert ist? Als ob du nicht weißt, dass Adam gegessen hat. Warum stellst du ihm die Frage? Gott stellt dir die Frage. Ahnst du eigentlich, was du da getan hast? Ahnst du eigentlich, als du gesündigt hast, was hast du damit Gott angetan? Das ist die Frage, die ich nie beantworten mir selbst kann. Ich kann nicht nachvollziehen, was Gott empfindet, wie Gott sich fühlt, wenn ich sündige. Wir hören über diesen Krieg, was jetzt dort geschieht, und wie die Menschen sterben, wie die Kinder sterben, wie die Kinder misshandelt werden, gekreuzigt werden, wie die Kinder mit Stacheldraht an Pfosten gebunden werden, um Munitionen zu sparen. Und wenn wir sowas hören, wo ich mal mit Heiko auch darüber unterhalten habe, Heiko hat gesagt, schweige. Wenn ich eine Waffe hätte, hätte ich sofort gezogen, ich hätte sie alle erschossen. Bei den Kindern hört bei mir das auf. Und das empfinden wir als sündige Menschen. Was passiert mit Gott, der heilig ist? Mit den Sünden, die du und ich tun. Hast du nicht etwa gegessen? Ist dir bewusst, was du da gemacht hast? Gott führt auch zur Erkenntnis. Spricht auch zu der Frau. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau. Warum hast du das getan? All die Fragen, die Gott gestellt hat, hat er überhaupt nicht nötig. Gott hat über alles Wissen und Erkenntnis Verständnis. Er weiß über alles Bescheid. Aber er kommt zu diesen Menschen, die jetzt gerade gefallen sind, die nicht mal ahnen, was ihnen passiert ist. Gott geht mit ihnen ins Gespräch. Er ist nicht gleich, du bist tot, fertig, erledigt. Er spricht das nicht mal an, was er eigentlich angekündigt hat, denn an dem Tag, wenn du isst, wirst du sterben. Das spricht er hier nicht mal an, sondern er stellt die Fragen und kommt ins Gespräch mit dem Mensch. Wie oft aber wollen wir mit Gott nicht reden? Wie oft stellen wir Gott unter eine Messlatte und sagen, er wird mir nicht vergeben. So kann ich zu ihm nicht kommen. Das wird er nicht tun. Sonst noch was. Gott aber, der sowieso schon alles weiß, jedoch kommt zu diesem gefallenen Menschen, der ihm ungehorsam war, der irgendeine Lust über alles gestellt hat und stellt ihm die Fragen. Er lädt ihn zu einem Gespräch ein. Komm, wir sprechen mit dir. Was für ein wunderbarer Gott. Jesaja 55, Vers 7 heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und dieses viel übersteigt unser Verstand. Wie oft denke ich, auch immer wieder, der Teufel versucht mir das zu sagen, wahrscheinlich hat Gott dir nicht vergeben für all das, was ich angetan habe. Ich habe mich schwer versündigt an Gott. Und jedoch lese ich die Schrift, bei ihm ist viel Vergebung. Das ist unser Gott. Sehr oft heißt es aber, viele denken, vergeben gleich alles vergangen. Nein, das sind die Folgen. Leider, aber wahr. Das sind die Folgen. Unsere Sünden haben die Folgen. Und deshalb sage ich Menschen oft, komm doch zu Jesus, damit du nicht noch mehr von deinen Sünden mehrst. Komm doch, hast du immer noch nicht genug? Genau deshalb floss ja die Blut. Die Blut? Das Blut. Das Blut. Und Gott spricht zu der Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein. Mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Wir können uns nicht mal vorstellen, wie die Schlange früher war. Vielleicht war das ein wunderschönes Tier. Doch heute Staub fressen, auf dem Bauch kriechen, war das wert. Weiter sagt er, Verse 17 und 19 heißt es, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und zu der Frau sprach er, ich will deine Mühe, deine Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Da waren zwei Menschen im Spiel. Ein Mensch und ein Tier. Die Frau und die Schlange. Und jetzt schaut, welche Auswirkung hat es? Wir ahnen nicht mal die Sünde, die wir tun, welche Auswirkung es hat. Und wenn es auch nicht gegenwärtig, dann aber in der Zukunft. Eine Stelle in der Bibel heißt es, sage nicht, ich habe schon ein paar Mal gesündigt und mir ist nichts Böses passiert. Denn gewiss bleibst du nicht ungestraft. Gottes Geduld heißt nicht, dir passiert nichts. Gott ist geduldig. Doch oft unterschätzen wir Auswirkungen der Sünde. Oft denken wir, es betrifft nur mich. Und denken, dass unsere Angehörige, unsere Mitmenschen damit nicht betroffen werden. Was für eine gewaltige Auswirkung, was passierte hier Adam, wo Gott ihn hier hinweist und er sagt, was war sein Fehler? Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme der Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten, und sprach, du sollst nicht davon essen. Hier ist das Problem nicht, dass Adam auf die Frau gehört hat. Denn beispielsweise Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 12, heißt dort, gehorche in allem deine Frau, spricht der Abraham über Sarah. Kümmere dich nicht um, mach dir keine Sorgen um diesen Jungen, das Kind von der Magd. Sagte, das wird schon, ich kümmere mich drum. Deine Nachkommenschaft kommt von Isaac. Das Problem nicht, dass er auf die Stimme der Frau gehört hat. Das Problem ist, dass er nicht auf die Stimme des Herrn gehört hat. Seine Aufgabe war, Gott zu gehorchen. Und das hat er nicht getan. Und das ist sehr wichtig. Doch in all diese bittere Geschichte, was einfach so richtig aufwühlt, und wenn ich auch mein Leben anschaue mit all meinen Sünden, dann denke ich, Eva hat am wenigsten gesündigt. Mein Leben, meine Sünden kommen nicht im Vergleich mit Evas. Es ist einfach gewaltig, es ist einfach Wahnsinn. Und jetzt stellt sich die Frage, in all dieser Bitterkeit und Finstern ist einfach ein Horrorfilm. Wie kann man da überhaupt noch leben? Das ist wahrscheinlich ein Zustand, wo man sagt, am besten jetzt sich noch das Leben nehmen und es ist alles gut. Doch genau da, Vers 15, wie das Licht aus der Finsternis, ja, springt heraus und Gott sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein Vers, der erstmal, ich sag's mal so, für einen Menschen, der nicht viel aussagt, irgendwelchen Sachen, die man nicht wirklich miteinander verbinden kann. Jedoch, unter allen Christen oder vielen, es ist eindeutig, diese erste Prophetie auf Jesus Christus. Für mich war immer ein Wunderwerk zu betrachten, wie ich immer im Neuen Testament gelesen habe, dass wie Paulus, so auch alle anderen Christen, mit den Schriften bewiesen, dass Jesus der Gesalbte ist. Und ich dachte, wie geht denn das? Also wirklich, also wenn jemand mir das Neue Testament wegnimmt, ich soll jetzt mit dem Alten Testament Christus bezeugen und predigen. Das war für mich auch bis heute noch unfassbar. Aber sie hatten kein Neues Testament. Die erste Gemeinde, sie hatten kein Neues Testament. Zumindest nicht in die ersten Jahrzehnten. Später in den 60er Jahren natürlich, klar. Aber erstmal nicht. Sie gingen mit dem Alten Testament, mit diesem Alten Testament. Im Lukas am Ende sehen wir, auf dem Weg, wo Jesus mit den Jüngern nach Emmaus, auf dem Weg nach Emmaus mit den Jüngern, Jesus erzählte, und als er bei den Jüngern dann war, dann heißt dort, und er öffnete ihnen Verstand und erklärte ihnen im Gesetz in Schriften und Propheten, alles, was auf ihn bezogen war. Und ich dachte, Mensch, jetzt im Alten Testament, wie finde ich, wie viel war das überhaupt? Vor allem, wenn wir Matthäus-Evangelium lesen, damit das erfüllt werde. Ich dachte, wie kommt er darauf? Und als ich die Textgeschichte angefangen habe zu untersuchen, zu forschen, welche Texte gibt es, woher kommt überhaupt die Bibel? Sie war ja nicht in Deutsch geschrieben, Paulus hat ja nicht in Deutsch geschrieben. Woher kommt die Bibel? Welche Bibelarten, welche Schriften gibt es? Gab es eine interessante Entdeckung? Auch bei uns und an Brüdern ist das mittlerweile schon intensiver, weil wir damit jetzt noch mehr beschäftigen. Zum Alten Testament gibt es zwei grundsätzliche Texte. Einmal das masoretische Text, was in unseren Bibeln jetzt ist, oder ich sag's mal so, in evangelikalen Bibeln. Und es gibt noch einen alttestamentlichen Text, der heißt Septuaginta. Ein griechischer Text, der vor 200 Jahren vor Christus schon geschrieben wurde. Und dort möchte ich euch ein paar Stellen zeigen, wie Gott uns Jesus Christus verheißt. Wir werden das auf zwei Spalten aufschlagen. Einmal masoretischer Text, was in unseren Bibeln steht, und einmal, was in Septuaginta steht. Und dort ein paar Stellen möchte ich euch zeigen, die Prophetien. Dort heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 49, da spricht ja Jakob die Verheißungen über seine Söhne. Und zu Judah spricht er, es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und sein Mantel in Traubenblut. In Septuaginta heißt es, ein Fürst aus Juda und ein Führer aus seinen Ländern wird nicht ablassen, bis das kommt, das für ihn beiseite liegt, und er ist die Erwartung der Heiden. Eine andere Stelle im vierten Buch Mose, da ist ja Bileam. Eine Verheißung sagt, Wasser wird aus seinen Eimern fließen und sein Same wird sein in großen Wassern. Sein König wird höher sein als Agag und sein Reich wird erhöht sein. In Septuaginta heißt es, es wird ein Mensch hervorkommen aus seinem Samen und er wird viele Nationen beherrschen. Und sein Königreich wird erhabener sein als Gogs und sein Königreich wird wachsen. Ein Riesenunterschied zwischen Wasser und Mensch. Was könnte man da unter Wasser verstehen? Da soweit deine Kreativität reicht. Weiter heißt es, der wird ein König Agag sein. Agag war rein geschichtlich, wenn wir die Bibel betrachten, in Königenbüchern und Samuelbüchern, da war ein erhabener König, weil danach in Kürze kam ein König über Agag. Er hat ein Reich, aber zwar nicht ein Reich. Jedoch, wenn wir Gog anschauen in Ezekiel, ein Königsreich, eine Prophetie über Jesus, der Königsreich, der aufgebaut wird, und genau über diesen Reich spricht hier eigentlich Bileam. Weiter sagt er, sein Königreich wird wachsen. Nicht einfach erhöht sein, sondern er wird wachsen. Wissen wir noch ein Gleichnis, was Jesus sagt? Himmelreich ist dem Sauerteig gleich, der sich vermehrt. Eine andere Stelle, noch einmal, heißt es im 4. Buch Mose 24, Vers 17, ich sehe ihn aber jetzt noch nicht, ich schaue ihn aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schiffen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Dort heißt es aber, ein Mensch wird aufstehen aus Israel. In Habakuk, Kapitel 3, Vers 3 bis 5, heißt dort, Gott kommt von Teman her, und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht. Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. In Septuaginta heißt es, Gott kam von Temen an und der Heiligen von dicht beschattenen Berg, seine Tugend bedeckt die Himmel und die Erde war voll seines Lobens und sein Glanz wird wie Licht, sein Hörner waren in seinen Händen und er setzte mächtiges Lieben seine Stärke ein. Vor seinem Angesicht wird das Wort hingehen und es wird ausgehen zu Erziehung. Auf seine Füße wird er sich stellen und die Erde wird erbeben. Merken wir da einen Unterschied? Und es ist tatsächlich, wenn wir Septuaginta lesen, jetzt, es geht jetzt nicht um die Schrift, sondern es geht darum, was ich euch vermitteln möchte, diese Prophetien über Jesus sieht man wahnsinnig deutlicher, weil sie deutlich messianischer sind. Dazu gibt es Erklärung, warum das so ist, warum unser masoretischer Text eigentlich all das verschleiert oder anders darstellt. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich euch sagen wollte, mitten in diese Dunkelheit, das Licht scheint aus der Finsternis. Und das ist das Wunderbare. Egal wie dunkel dein Leben ist, Gott sendet seinen Sohn, damit sein Licht in deine Finsternis scheint, damit dein Herz erleuchtet wird, damit du heute aus diesem Finsternis herausspringst zu einem neuen Leben, einem ewigen Leben, einem Leben, das bei Gott gerechtfertigt ist, in Jesus Christus. Wie gewaltig ist das denn? Meine Nichte hatte gewaltigen Angst vor der Dunkelheit. Und ich mochte tatsächlich sie zu ärgern. Ich machte Licht aus und sie rannte in dieser Dunkelheit und suchte mich, um mich festzuhalten. Weil Dunkelheit an sich ist nichts Schönes, nichts Gutes. Wer mag schon die Dunkelheit? Die Diebe wahrscheinlich, die etwas Böse. Sie mögen die Dunkelheit, so sagt auch die Bibel. Sie wollen nicht ins Licht. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis ans Ende der Erde. Wie wunderbar, dass schon an den ersten Seiten der Bibel bei all diesen Frustrationen, was da eigentlich passiert ist und diesen Folgen, jedoch Gott lässt und gibt uns diesen gewaltigen Hoffnung, du kannst leben. Heute ist der Tag der Entscheidung, heute ist der Tag der Gnade für dich und für mich. Was wollen wir? Und da sagt er, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Wie wunderschön zu hören, in meiner Niederlage, beladen mit voller Sünden, dass Gott sagt, du bist dort in deinen Sünden, tot und erbärmlich. Jedoch mein Licht scheint über dich. Greif es zu. Gott ruft, komm zu mir. Bei mir ist die Quelle des Lebens. Nehmt umsonst. Denn ohne Jesus gibt es keine Zukunft, keine Fühle und keinen Frieden mit Gott. Der Herr segne uns alle. Amen.